Hallo und herzlich willkommen zu Rosi und Cosi. Es ist die mittlerweile 10. Folge unseres Podcasts. Seit der letzten Folge ist das ja Rosi und Cosi Extreme. Wir waren im Riesenrad.
Zweite Staffel
übrigens, ja. Wir waren im Riesenrad mit der Saskia Jungnickel und jetzt haben wir wieder einen ganz besonderen Ort und zwar am Sportplatz der Wiener Viktoria und ihr ahnt es bereits, unser Gast ist niemand geringerer als Toni Polster. Hallo Toni, danke fürs Kommen.
Hallo, grüß euch. Bester Gast aller Staffeln, oder? Also von mir aus könnte die Sendung jetzt schon aus sein, weil das, ja, wir haben den Toni Polster getroffen und mehr kann man nicht erreichen,
Cosi,
oder?
Cosi ist sein Lebenshighlight, ja. Weil Cosi ist Austrianer.
Genau. So den Tag nicht vor dem Abend. Ja.
Nice, egal, was ja, jetzt kommt.
Es ist, wie dem Kosak, ich habe dem Kosak geschrieben, dass wir einen Podcast haben mit Toni Polster und dann habe ich auf einmal irgendwelche Sonderzeichen aufs Handy gekriegt und er ist einmal komplett eskaliert, weil er einfach so Austrianer ist. Du hast vorher gerade erzählt, du hast Österreich gegen die DDR geschaut, mhm, im Stadion. Also jetzt ist er gerade.
Meine größte Erinnerung an den Toni ist das 3-1 gegen die DDR. Happelstadion, oder? 3-1. Nein. Qualifikation.
3-0.
3-0, das war sogar eh.
Ja. Also offensichtlich kann ich ja Toni besser erinnern, als ich verwechseln mit dem 4-1 gegen.
Ich war jetzt unsicher.
Ja, kannst du dich erinnern an das Spiel?
Ja, natürlich.
Und an die Vorgeschichte.
Ein Stück Fußballgeschichte. Ja, geschrieben wie alle, nicht nur ich. Und von daher ein Spiel, das wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben wird. So wie Krankl mit Córdoba verbunden wird, wird auch Toni Polster mit der DDR wahrscheinlich sein ganzes Leben lang konfrontiert werden. Und das ist auch gut so und schön so.
Ich muss sagen, ich bin ja sogar fast ein bisschen zu jung für
die DDR.
Fan sein von Toni Polster, weil ich habe nämlich beim Recherchieren, ja, ich habe recherchiert, du bist dreimal österreichischer Meister geworden.
Ja, ich habe ja nur fünf Jahre in Österreich gespielt.
Genau, halt, also und 1986, ja, genau, und 1986 bist du das dritte Mal Meister geworden und da bin ich gerade auf die Welt gekommen. Also ich habe das gerade nicht erwischt. Das ist jetzt okay. 32 Jahre her, wo du in Österreich Meister geworden bist und dann bist du...
Mit wem sagst du dazu?
Mit einem Verein in Favoriten. Mit der Wiener Austria ist er Meister geworden, der jetzt gerade vor kurzem gegen den WRC 1-0 verloren hat. Ja, und ich habe bei der Recherche hab ich gefunden, du hast einmal gesagt, der Tiroler Tageszeitung, Fußball war mein Leben. Da ist es eben auch in der Karriere gegangen. Aber wie ist es jetzt? Man sieht dich ja jetzt bei der Wiener Viktoria am Platz.
Ja, Fußball ist auch weiterhin in meinem Leben bestimmend. Natürlich, ich schreibe die Kolumne in der Österreich-Zeitung, ich bin Trainer bei der Wiener Viktoria. Ich bin immer wieder... Ja, als Analyst in Fernsehstudios. Wir haben ja bei OE24 TV die ganze Weltmeisterschaft gemacht. Deswegen habe ich auch nicht in den Urlaub fahren können. Aber es hat mir riesigen Spaß gemacht.
Mit dem Edi Finger Junior, oder? Der war dort dabei.
Ja, es waren viele dabei. Pepe Ickersberger, Edi Finger Junior, Robert Zeger.
Eigentlich Volker, das Who Bissek. Is Who, oder? In Wahrheit. Also, das ist so richtig. Ja. Die
alle, die beim ORF nichts mehr tun dürfen, oder?
Alle, die beim ORF nichts mehr tun.
Ja, genau. Legenden halt.
Legenden, ja, genau.
Auf ihre Art und Weise Legenden. Ich glaube, Edi und Robert haben das super gemacht. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht die Einschaltquoten, aber Wolfgang Fellner war sehr zufrieden und hat sich gefreut, dass das so gut gelaufen ist, obwohl wir die Spiele immer zeitversetzt gehabt haben.
Wie kann man sich das vorstellen? Hat der Fellner dich persönlich angerufen und hat gesagt, ohne?
Na, ich kenne ja den Wolfgang schon lange. Ich habe ja mit ihm quasi angefangen, mhm, mit der Österreich-Zeitung. Und niemand hat ihm auch nur 2 Jahre gegeben, um mit dieser Zeitung zu überleben. Jetzt hat er schon über 10 Jahre die Zeitung, einen Fernsehsender, einen Radiosender dazu gemacht. Und ich bin sehr glücklich über die Chance, die er mir damals gegeben hat. Und mittlerweile sind wir ja mehr als 10 Jahre zusammen und schätzen und respektieren uns sehr. Mhm.
Und das war dann so quasi, das war nicht das erste Mal, dass du irgendwas kommentiert oder analysiert hast fürs TV, oder?
Nein, ich habe vorher schon Premiere viel gemacht und Sky gemacht.
Also Premiere war ja für die Jüngeren unter uns. Jetzt heißt es Sky, früher hat es Premiere gehasst. Das ist, ja, wie lange her?
Puls 4 ja. etc. Mit Christian Neber, also okay. auch Champions League Finale haben wir gemacht. Und
ja. Also ja. wie liegt dir das? Also ist das was, wo du sagst, das kann ich machen?
Lieber kommentieren oder trainieren? Also von außen trainieren?
Naja, wenn man in einer Doppelkonferenz ein Spiel kommentiert, dann muss man sich genau absprechen. Also ich bin der Experte, ich bin dafür da, zu sagen, warum ein Spieler jetzt versucht hat, mit dem Außenriss zu schießen oder mit dem Innenriss zu schießen oder was er besser machen hätte können. Aber die Fakten und die Daten, die muss natürlich der Kommentator selbst wissen. Und wenn das ein gutes Zusammenspiel ist, glaube ich, dann gibt es eigentlich nichts Besseres. Aber mit jedem klappt das nicht.
Ja, wir haben ja mit Oliver Bolzer geredet und dort sind wir draufgekommen, dass er eigentlich, das ist nicht so, dass dort der Kommentator nur sitzt, sondern der hat ja eigentlich ein Team rund um sich, weil der kann sich ja nicht auf alle Sachen konzentrieren. Ja. Aber würde dich das jetzt zum Beispiel reizen, als Kommentator quasi für einen TV-Sender jetzt die österreichische Bundesliga zu kommentieren?
Ja, könnte ich natürlich machen. Also traue ich mir durchaus zu, also warum nicht? Das ja. Gewürzt mit ein bisschen Schmäh, aber doch, dass man das Spiel auch kommentiert und die richtige Emotion auch findet, das würde mir schon liegen, aber das sind natürlich andere Experten, die schon jahrelang in diesem Geschäft sind, ja. natürlich wahrscheinlich mit Sicherheit besser als ich.
Okay. Aber also der Prohaska zum Beispiel hat ja den Zugang gewählt, dass er seit 10 Jahren nur mehr kommentiert. Könntest du dir das vorstellen, gar nicht mehr am Platz zu sein oder gar nicht mehr sozusagen physisch mit dem Sport verbunden und nur als Experte, ja. so wie der Schnecker das macht?
Ja, doch, alles hat ja mal ein Ablaufdatum und es ist ja so, dass es ja nicht immer so lustig ist bei Wind und Wetter. Vorbereitung Mitte Januar bis Ende Februar bei Wind und Wetter am Platz zu stehen, egal ob es schneit, hagelt, ob der Wind weht. Also das hat natürlich irgendwann dann ein Ablaufdatum. Also das kann man nicht ewig machen.
Ihr hört im Hintergrund sehr gerade die Geräusche. Da trainiert gerade eine Nachwuchsmannschaft. Der Toni hat mir vorher gerade gesagt, da sind bei der Wiener Viktoria spielen 450 Kinder ungefähr im Fußballnachwuchs. Was eigentlich ein Wahnsinn ist, weil da gibt es nur einen Platz. Da gibt es sonst keinen Platz, oder?
Also keine. Nein, wir haben nur einen Platz.
Das ist der Platz, wo trainiert und auch Meisterschaft spielt.
Auch gespielt? Ja, also der ist der Platz. Das ist okay. Praktisch jeden Tag von 15 bis 22 Uhr voll belegt. Aber die Kampfmannschaft, die ich ja trainiere, die hat dann am Donnerstag einmal in der Woche den ganzen Platz zur Verfügung, um auch andere okay. Sachen mal auch taktisch zu trainieren. Ja. Aber sonst haben wir immer nur einen halben Platz.
Ich habe vorher schon kurz geredet, das ist ja die Wiener Stadtliga, also das ist ja die höchste Liga in Wien, das ist jetzt nicht mehr irgendwas, das ist keine Hobbyliga, da geht es um was.
Ja, das sind viele Spieler, die bei Austria Rapid Admira es nicht geschafft haben, Mattersburg, sind dann in der Wiener Stadtliga, das ist eine sehr, sehr gute Liga. Und ist nicht zu unterschätzen.
Können die leben davon, die da spielen, oder ist das schon hochrangig,
Amateur? Nein, die können nicht schon leben davon. Ja. Also man sollte schon was beruflich nebenbei machen. Mhm. Viele Studenten natürlich auch, aber natürlich viele, die berufstätig sind.
Was ich mich gefragt habe, wie schaut jetzt dein Tagesablauf aus? Also ein normales Interview mit dem Toni Polster schaut so aus: Toni, willst du Trainer von der Austria werden? Toni, willst du Nationalteam-Trainer werden? Toni, was sagst du zum Marcel Koller oder keine Ahnung was? Interessiert keine Sau mehr. Weil
oder schon, wie fühlst du dich jetzt?
Wie fühlst du dich? Ja genau, was sagen sie nach der 1-0-Niederlage? Sondern wie schaut dein Tagesablauf aus? Was machst du? Du stehst auf.
Wann stehst du auf?
Ja genau, wann stehst du eigentlich?
Grundsätzlich empfinde ich es als großen Luxus, aufstehen zu können, wann ich möchte.
Okay.
Es gibt keinen größeren Luxus im Leben. Für mich aber dann natürlich habe ich mich um meine Firma zu kümmern, um die Toni Polster Werbe GmbH. Und dann arbeite ich bis in den Nachmittag hinein und dann geht sich vielleicht ein kleines Mittagsschläfchen ab und zu mal aus. Und dann bin ich bei der Wiener Viktoria, habe von 18.45 bis 20.30 Uhr Training, habe dann um 21.30 Uhr das Abendessen zu Hause. Okay. Und ja, am nächsten Tag geht es in der gleichen Tonart eigentlich weiter. Also natürlich auch Termine und geschäftliche Besprechungen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich unter Dauerstress stehen würde. Okay.
Also du hast ja in deiner aktiven Karriere auf Vereinsebene 345 Tore, waren es glaube ich, erzielt. Das heißt, davon lebst du jetzt nicht mehr. Also du hast dich jetzt nicht quasi, du kannst jetzt nicht sagen, okay, passt, ich tue nichts mehr und wenn ich will, fahre jetzt auf Urlaub oder, sondern hat der Toni Polster ausgesagt, braucht er nichts mehr schöpfen oder macht er das, weil es ihm taugt, was er jetzt macht?
Ja, es ist schon so, dass ich nicht alles machen muss, um irgendwo Geld zu verdienen. Also ich kann mir die Sachen schon aussuchen und das ist auch natürlich eine schöne Sache, wenn man nur das machen kann, wo man glaubt auch, dass es einen Sinn macht und dass es auch Spaß macht.
Du machst mit deiner Firma, habe ich gesehen, auch die Tonis T-Shirts. Tonis, das ist aber ein Wohltätigkeitsprojekt, oder?
Ja, war eine lustige Idee von einem Freund und von mir. Und wir haben mit dieser Idee schon etwa 120 Trainerprüfungen bezahlt für kleine Vereine. Mhm. Eine Trainerprüfung, wissen wir alle, kostet ja was. Und wir geben den Trainern da einen Zuschuss, wenn sie auch dann wirklich bei einem Verein arbeiten und die Trainerprüfung auch bestehen und machen. Denn das ist wichtig, dass bei einem Verein ausgebildete Trainer herumlaufen und nicht irgendwelche Väter, die sich halt dazu überreden lassen, aber nicht wissen, was ein 8-Jähriger trainieren muss, ein 10-Jähriger okay. trainieren muss und ein 12-Jähriger trainieren sollte.
So wie ich habe das mal gemacht, ohne Trainerschein und habe dann rechtzeitig wieder aufgehört.
Ja, man ist ja meistens bei einem Verein froh, wenn sich überhaupt wer findet, der die Kinder zwei Stunden lang betreut.
Kosa, kommst du dann rausgeschmissen, weil die Kinder dann 5 Kilo zugenommen haben in 3 Wochen.
Alles erlebt.
Das Problem war eine Exkursion einmal.
Schokolade verteilt.
Ja, genau. Ja, du hast ja quasi das Ende deiner Fußballkarriere war ja, das war eigentlich so ein fließender Wechsel. Du hast einmal, also nicht das Ende der Karriere, sondern 2001 bis 2004 hast du bei Borussia Mönchengladbach im Marketing gearbeitet. Wie kann man sich denn das vorstellen? Man ist jetzt bei einem Bundesligist, man spielt dort. War das wirklich ein Marketingjob, wo man Marketingaktionen gesetzt hat? Oder haben sie gesagt, okay, das ist der Toni Polster, den lieben sie, der bleibt jetzt bei uns, weil wir brauchen seinen Namen oder sein Gesicht oder seine Art? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, es war so, dass ich einen Anschlussvertrag ja bei Borussia hatte und geplant war eigentlich so, dass ich die rechte Hand von Rolf Rüssmann, dem Manager, werde. Dann war es eben so, dass der Präsident zurückgetreten ist. Rolf Rüssmann ist entlassen worden, der Trainer ist entlassen worden. Es war Chaos bei Borussia Mönchengladbach. Und ich wusste dann zwar, was ich verdiene nach der Karriere, ich wusste nicht, in welche Abteilung man mich steckt. Und man hat sich dann dafür entschieden, ins Marketing den Toni Polster zu geben und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ich habe einen fantastischen Chef bei Borussia gehabt, den Guido Uhle. Der hat mir alles gelernt, was er wusste. Ich habe das gemacht, was er nicht so konnte. Ich habe die Sponsoren betreut, ich habe die Ansprachen gehalten bei den Sponsorentreffs. Ich habe Sponsoren akquiriert und wir standen dann vor der reizvollen Aufgabe, schwierigen Aufgabe, von 9 Logen auf 40 Logen das neue Stadion bei Borussia zu füllen. Mhm. Und das haben wir dann geschafft und wir haben 40 Logen an den Mann gebracht. Okay. Und ich habe das unheimlich gern gemacht, war aber sehr, sehr schwierig, sehr zeitintensiv und jede zweite Woche natürlich Heimspiel, wo du an die 700 Sponsoren betreuen musstest und das war ein Knochenjob, aber ich habe es nie bereut, weil ich viel gelernt habe wieder Und weil ich bei Borussia die Möglichkeit hatte, alle Abteilungen zu durchgehen, so dass ich auch mir heute durchaus zutrauen kann, einen Verein zu führen.
Hast du zu denen noch Kontakt? Hast du zu deinen Ex-Vereinen generell noch Kontakt oder ist das unterschiedlich?
Ja, doch, die Angestellten, die wechseln ja nicht so oft wie die Spieler. Also Spieler sind natürlich keine mehr da, die mit mir gespielt haben oder gewirkt haben. Aber bei Gladbach ist ein Sportdirektor Max Eberl, mit dem ich selbst gespielt habe. Dann ist in der Scout-Abteilung ist ein Markus Hausweiler, der mit mir gespielt hat. Beim 1. FC Köln gibt es auch ein paar, die im Nachwuchs sind. Und die Geschäftsstelle, mit denen bin ich sehr, sehr gut. Und ich kann jederzeit dorthin kommen und werde wie ein König empfangen. Und das ist ein wenig anders als in Österreich.
Ja, meine nächste Frage gewesen. Wie oft telefonierst du mit Frank Stonach?
Gar nicht. Der Mann ist für mich nicht existent. Der Mann hat für mich jeglichen Respekt verloren und ich beschäftige mich nicht mehr mit Personen oder Dingen, die mich belasten oder die mich genauso wenig interessieren, wie wenn in China ein Rad umfällt.
Was viele sicher nicht wissen, der Toni Polster hat Industriekaufmann gelernt. Du hast sogar noch Pferde gelernt, weil du gesagt hast, ich habe es in einem Interview gelesen, deine Eltern hätten das nicht zugelassen, dass du der Lehre abbrichst und hast aber dann sofort, wie du fertig warst mit der Lehre, gekündigt und dann bei der Austria deinen
gleich am nächsten Tag einen Profivertrag unterschrieben.
Aber hast du gewusst, dass du den Profivertrag kriegst? Oder?
Ja, natürlich, weil sonst okay. Wäre ich ja nicht, okay. Hätte ich nicht gekündigt, obwohl...
Es ist in der heutigen Zeit ja schwierig. Also es ist heute anders. Es gibt ganz wenige Profifußballer, die eine Lehre absolvieren. Mir fallen jetzt nicht mehr so viele ein. Ich weiß nur, dass beim WRC mal der Manuel Kirche hat einmal eine Lehre absolviert. Ich glaube, dass der sogar Schlosser oder so irgendwas gelernt hat.
Ist da zu schnell zu viel Geld im Spiel heute? Dass man den Spielern sagen kann, macht was Gescheites fertig. Ihr könnt es ja nehmen bei Fußball. Oder geht das gar nicht mehr, dass man neben einer Ausbildung in den Profibereich oder in den Halbprofibereich als junger Mensch hineinkommt?
Ja, ich glaube, ein gewisses Fundament sollte jeder haben, falls es mit dem Profi-Dasein nicht klappt. Und natürlich ist es so, dass du plötzlich ein Geld verdienst, was du in keinen anderen Beruf verdienen kannst. Das ist aber natürlich auch so, weil es sehr wenige Profis gibt, wenn man jetzt Bevölkerungsanteil nimmt und man halt nur wenige Jahre wirklich verdienen kann. Und plötzlich irgendwann gegen Ende der Karriere merkt, dass man eigentlich kein Fundament hat, sich nichts aufgebaut hat, aber einen Lebensstil hat, der sich nicht mehr finanzieren lässt. Und das haben viele dann unterschätzt und sich gnadenlos übernommen.
Also ich glaube, dass es heute auch sogar komplett unvorstellbar ist, eine Lehre zu machen als Profifußballer. Also viele machen ja jetzt, Gott sei Dank, also es gibt ja die Akademien, da wo es dann die Matura machen oder halt zumindest eine schulische Ausbildung.
Dass du einen normalen Job kannst du nicht machen, aber eine Lehre... Vielleicht bei einem Sponsor, der dir dann fürs Training auch freigibt. Das müsste sicherlich machbar sein. Also da glaube ich, wissen sich die Vereine schon zu helfen.
Früher war das ja noch anders auch mit den Sponsoren. Also ich kann mich erinnern, da hatten die Sponsoren ja auch irgendwie noch mehr Verantwortung für die Spieler übernommen. Du wirst das wissen, früher hat bei der Austria de facto jeder ausgeschiedene Spieler oder jeder Spieler, der sozusagen bei der Austria in Pension gegangen ist, hat eine Tankstelle gekriegt oder viele haben eine Tankstelle bekommen.
Das
manche
stimmt
haben
schon,
eine Trafik bekommen. Ja. Also es hat sozusagen auf der menschlichen Ebene deutlich mehr Instrumente gegeben. Also die, man kann es eh sagen, Strohtankstellen waren das in der Regel, haben ja davon auch profitiert. Ne? Die haben dann die nächsten 10 Jahre auch vom Namen des Spielers, wenn er bekannt genug war,
profitiert. Ja, das war sicherlich eine super Sache, dass man...
Hast du nicht auch eine Tankstelle gehabt einmal?
Ja, aber das hatte nichts anderes, mit Stroh zu tun. Dann. Ich habe das... Ich dachte immer...
Du hast eine Tankstelle gehabt?
Ja.
Echt?
Ja, aber nur weil ich dachte, es ist immer gut, ein Standbein zu haben neben dem Fußball und sich für später was aufzubauen. Aber es war die falsche Entscheidung, weil ich damals nicht in Österreich war und nicht mitarbeiten konnte. Man kann sich und überall, nicht drum kümmern, ne? Wo man nicht mitarbeitet, wo man sich nicht drum kümmert, passieren dann halt Sachen, die du schwer kontrollieren kannst, schwer beeinflussen kannst. Und deswegen, unterm Strich, habe ich mir Arbeit gekauft. Ich bin mit einem blauen Auge damals davon gekommen, habe dank meines Schwagers und meiner Schwester, die mich dann unterstützt haben und mir geholfen haben, keinen finanziellen Schaden erlitten. Aber grundsätzlich kannst du oder solltest du mitarbeiten in deinem eigenen Geschäft. Wenn du alles delegierst, bleibt am Schluss nichts übrig. Kein Geld mehr über.
Okay. Ja, also ich glaube ja, ich persönlich glaube ja, wir haben uns noch nie jetzt persönlich kennengelernt oder persönlich getroffen, aber bei meiner Recherche bin ich halt einfach drauf gekommen, dass du schon so viele verschiedene Sachen gemacht hast, jetzt auch, also erstens einmal die Lehre, ich habe das überhaupt nicht gewusst, das hat mich schon einmal beeindruckt, weil es tut heute einfach keiner mehr, es geht sich einfach nicht mehr aus. Und es ist ja heute der Sprung vom Profifußballer dann zurück ins Arbeitsleben sicher viel, viel schwieriger. Mhm. Kann ich mir vorstellen, jetzt hat er mir gerade eine Biene ins Level geschossen, der Toni Poster. Genau getroffen. Sabal, wo ist denn die jetzt?
Die ist weg.
Ist du nicht im Level?
Nein, und deswegen, ich glaube, dass du generell unterschätzt wirst und dass die Medien einfach ziemlich geil drauf sind, wenn du einmal einen ganzen Soga raushaust und den reproduzierst dann 25 Mal. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich nicht unabsichtlich machen in gewissen Situationen, aber es wird halt einfach immer wieder das Gleiche vorgekaut und das ist ein Bild. Also kommt dir vor, dass die Medien ein Bild produzieren von dir oder weil sie einfach eine Sensation nicht wollen, weil du jetzt kein Nagelsmann zum Beispiel bist, der jeden Tag mit deinem Laptop
beim Trainingsport.
Ein Nagelsmann. Aha. Kennst du den?
Nein.
Echt nicht? Das ist der junge Trainer, der ist 30, deutsche Bundesliga.
Okay.
Ja.
Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist mir auch zu langweilig, darüber nachzudenken. Okay. Interessiert mich auch nicht. Ich bin Toni Polster, ich mache das, was ich glaube, dass ich machen muss. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich weiß, dass ich es nicht allen recht machen kann. Und von daher interessiert es mich auch nicht. Also ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden mit dem, was ich tue. Ich weiß, dass die Leute mich mögen, dass sie auf mich zukommen und dass ich deswegen auch viel Werbung machen darf und das ist auch schön. Ja. Und was andere denken über mich, ist schön, aber oder vielleicht nicht so schön, aber ich versuche so zu sein, wie ich bin und meinen Weg zu gehen und habe früh bemerkt, dass ich nicht allen es recht machen kann.
Ich kann mich noch erinnern, damals, du warst ja in der, ich glaube, das war die erste Staffel, oder? Von Dancing Stars.
Ja.
Da war ja schon einmal, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, da war ich noch ziemlich jung, aber ich hab schon mitgekriegt, du warst dort im Finale gegen die Marika Lichter leider verloren.
Du hast gegen die Marika Lichter verloren.
Es ist ein Bitter, oder?
Das war eine völlig verdiente Niederlage. Die verdienteste meiner Karriere.
Nein, ich kann mich noch dunkler erinnern. Was war das für ein Jahr? Ich kann mich noch dunkler erinnern. Ich habe das sogar geschaut. Das war grad, ich weiß nur, dass es die Sensation war, dass plötzlich, obwohl ich geredet bist, der Toni Polster ist jetzt auf einmal bei Dancing Stars. Dann habe ich gestern gesehen, du warst beim Promi-Dinner. Bist du ein Koch?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte die Anfrage damals und die Gage war in Ordnung. Okay. Und ich habe mit drei Frauen beim Promi-Dinner mit der Christine Schubert, mit Benny McLean, ja. Und
Nicht der Marika Lichter.
Und nicht Marika Lichter. Wer hat dort gewonnen?
Nein, mit der Dancing Stars Moderatorin, wie heißt die? Miriam Weichselbraun.
Ah, Miriam Weichselbraun, okay.
Und
der ist super.
Habe keine Ahnung vom Kochen, bin aber zum Reinhard Gehrer gegangen und habe gesagt, Reini, du musst mir was beibringen. Ich brauche ein Menü von Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Weinbegleitung und so weiter. Und war beim Reinigerer üben. Der Reinigerer hat mir ein spektakuläres Menü zusammengestellt. Ich habe das 3 oder 4 Mal mit ihm gekocht, einmal zu Hause durchgekocht und sensationellerweise dieses Promediner gewonnen.
Wer ist der Reinigerer überhaupt?
Na, so ein Star, so wie der Mörwald, nur halt ein anderer.
Reinhard Gehrer ist einer der besten Köche dieses Landes.
Ein Star-Koch. Ich bin eher bei der Leberkäse mal seit der Hand.
Sag, wie lang bist du bei der Wiener Viktoria schon? Schon, das ist gar nicht so,
7 Jahre.
Gar nicht so wenig lang, ja? 7 Jahre.
Eine kurze Unterbrechung bei der Admira, gell? Du warst einmal bei der Admira?
Ja, ich war kurz bei der Admira, ja. Hätte ich mir ersparen können, aber man wusste das leider nicht vorher. Es war halt so, dass ich meinen Betreuerstab leider nicht mitnehmen konnte, mit Leuten zusammengearbeitet habe oder musste, die nicht ehrlich waren und nicht mein Vertrauen besaßen und mit einem Sponsor herumschlagen, der mir dauernd die Aufstellung vorsagen wollte. Und deswegen war es auch besser so, dass
ich... Das ist ja noch gar nicht so lange her, oder?
Das gab es beim WRC nie, oder? Das ist bei uns einfach. Aber würde dich Bundesliga nochmal reizen? Oder ist das, hast du das? Also beim Schneckerl hat man zum Beispiel irgendwann einmal, finde ich, ist ein unsichtbarer Schalter umgelegt worden und dann hat man gewusst, der wird,
guten Abend,
der wird nie wieder eine Mannschaft trainieren. Ja. Weil er nicht will oder weil es halt aus ist. Oder wie ist das bei dir? Oder bist du da noch?
Grundsätzlich war es mein Ziel, Bundesliga-Trainer zu werden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich relativ gespürt in den letzten Jahren, dass man sich mir nicht zutraut. Offensichtlich haben wir so viele ehrenamtliche Funktionäre, die dann, wenn Toni Polster irgendwo ist, keine Sonne mehr bekommen oder ich auch zu viel Sonne denen wegnehme oder zu einem großen Schatten werfe. Also ich werde, wenn, dann wahrscheinlich ins Ausland gehen müssen. Hier in Österreich, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer für mich. Schließe es nicht aus, aber ich glaube, dass dieses Thema mehr oder weniger ad acta gelegt worden ist.
Gibt es irgendwas, wenn du zurückblickst auf deine Karriere und die Zeit danach, was du jetzt bereust? Also wo du sagst, das hätte ich mir vielleicht sparen können.
Für die Zeit nach dem Fußball, oder?
Im Fußball oder nach dem Fußball.
Also Salzburg hätte nicht sein müssen.
Wüstenrot
Salzburg, da war es noch nicht Red Bull Salzburg. Da waren sie einfach nur so.
Das Einzige, was ich mich erinnern kann bei Wüstenrot Salzburg, war Otto Konrad, oder?
Der war dort. Ja, ich habe das letzte halbe Jahr dort gespielt und das war in Ordnung. Wir haben ganz eine gute Mannschaft gehabt. Heimer Pfeifenberger, Feiersinger, aber nicht gut genug mehr. Mhm. Aber es hat trotzdem ein halbes Jahr riesig Spaß gemacht. Adi Hütter hat gespielt damals. Miroslav Polak war Trainer. Also wir sind ins Cupfinale gekommen, das haben wir leider verloren gegen den GRK. Aber das wäre natürlich 2000 ein herrlicher Abschied gewesen, nochmal diesen Cup in die Höhe zu stemmen. Leider Gottes war der GRK an diesem Abend.
Spiel aus,
wir haben ein Elfmeterschießen leider verloren. Also wir haben 2-0 Rückstand aufgeholt. Und leider Gottes dann im Elfmeterschießen haben wir verloren. Wäre natürlich super gewesen, nochmal mit so einem Triumph aufzuhören, aber es hat nicht sein wollen.
Aber du hast, fällt mir auf, eine exzellente Erinnerung an einzelne Spiele, inklusive Ergebnisse.
Das war jetzt ein Cup-Finale.
Ja, aber auch andere Sachen. Ja. Wahrscheinlich kann er die Aufstellung gegen die DDR auch noch halbwegs sagen.
Wahrscheinlich kriege ich die noch zusammen. Aber
wir haben nur eine Stunde.
Ja.
Ich habe gerade am Ball gefangen.
Ja, wir sitzen da in einem sehr gefährlichen Umfeld, weil wir sitzen direkt hinterm Tor, wo die... Was wird das sein? U12, U13, sowas?
Oder? Ja, ich habe gerade den Ball gefangen.
Trainiert?
Ich sitze genau hinterm Tor.
Das ist groß, genau hinterm Tor. Ich habe gerade den Ball gefangen. Ja, ich habe gestern bei der Recherche lachen müssen. Ich habe zwar gewusst, dass du irgendwann einmal Toni Lass es Polstern gesungen hast, noch in deiner aktiven Zeit, aber dann habe ich gelesen, das war mit den fabulösen Deckenschlampen.
Das war so saugeil. Könntest du das heute noch singen?
Ja, klar kann ich singen. Ja. Das mit den
du hast
Liedern
eine Strafe gekriegt, oder? Was, war das das? Wo
ja, aber ja, man wollte mir eine Strafe geben, aber ich habe mich dagegen gewehrt, weil die Veranstalter haben schon mehrere 10.000 Mark damals ausgegeben, also für Werbung, und dann kann man nicht, dann kann man nicht plötzlich sagen, ich singe nicht, nicht.
Wofür? Wäre bei einer Veranstaltung gewesen, oder was? Oder
es war also bei einer Veranstaltung, es war nur ein Lied, also es hat weder meine Leistung beeinflusst noch irgendwas, aber man kann dann Leute, die 10.000 Mark ausgegeben haben für Werbung, nicht enttäuschen und im Regen stehen lassen. Und dieses Konzert war über ein halbes Jahr schon vorgeplant. Der Verein wusste es. Es wurde auch angekündigt im Clubjournal. Also es gab für mich keinen Zweifel, dass ich das auch durchziehen tue.
Aber ist schon geil, oder? Wenn man so ein Star ist, dass sie Toni lasse Spolstern singen. Also für mich singt das
gar nicht. Ich kann mich an das ja alles erinnern. Das war großartig.
Ja, wir haben 80.000 Stück verkauft, ja. Und von Donners als Polstern, ich war in die Köln-Charts, also über mehrere Wochen lang Nummer 1. Also war lustig, war ein Erfolg.
Die lieben die, oder? In Köln liebst du die noch immer extremst.
Ja, war der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort.
Ja.
Das weiß man vorher nie, wenn man einen Vertrag unterschreibt. Nicht? Also, aber ich habe dort hingepasst wie kein Zweiter.
Wie würdest du das rein? Also du hast in wenn ich es richtig zähle, in 4 Ländern gespielt, mehr oder weniger, also in Österreich, in Italien, in Spanien und in Deutschland. So von der Gefühlslage her, was war das Coolste für dich von der Zeit her? Weil du schwärmst von Deutschland, du hast dort einen exzellenten Ruf, bist dort eigentlich zur Kultfigur geworden, so im letzten Drittel deiner Karriere, kann man sagen, oder? Oder in der zweiten Hälfte, weiß ich nicht. Und es hat ja dazwischen schwerere Phasen auch gegeben, wie wir wissen. Also ja, nicht nur vor dem Dinero-Spiel, sondern. Ja. Aber welches Land war für dich die geilste Zeit?
Naja, wenn ich zwei Vereine wählen müsste, würde ich sagen, bei Köln und bei Sevilla, da habe ich halt hingepasst. Da haben mich die Leute geliebt ohne Ende. Das war.
Das ich habe oft auch. Geschossen in Deutschland, Siegerrekord. 90.
Ich habe oft natürlich auch schlecht gespielt, aber für die Fans war eigentlich immer gut. Und wenn man so einen Status einmal kriegt, dann fühlt man sich einfach dazu genötigt, wirklich jede Woche alles für diese Leute zu geben auch. Wohl wissend, dass nicht immer alles gelingen kann, aber dass du dein Herz und deine Leidenschaft am Feld auch lässt, das bist du denen auch schuldig, dass du was zurückgibst. Und das war bei Köln und Sevilla sicherlich am meisten gegeben. Da war am meisten Herzblut dabei.
Und umgekehrt, also das war ja auch eine Zeit, kann ich mich auch erinnern, wo Legionäre im österreichischen Fußball, erfolgreiche Legionäre im Ausland, eine Seltenheit waren. Also bei Weitem nicht in dem Ausmaß, wie das heute ist, dass Spieler im Ausland spielen. Aber
hat es diese Regelung gegeben, oder?
Ja, es hat ja nur 2 Ausländer pro Verein gegeben. Also ich war einer von 36 Auserwählten in Italien, von 36 Auserwählten in Spanien. Und dorthin es zu schaffen, das war schon nicht einfach, nicht, dass man dorthin kommt. Weil es irrsinnig schwierig war. Nicht? Die haben nur 2 Legionäre verpflichten dürfen.
Pro Verein.
Und trotzdem war es ja, dann haben wir schon gesagt, so, dass in Österreich du immer wieder mit großer Kritik trotz erfolgreichen Auslandsengagements konfrontiert warst. Für mich ist dieses Spiel gegen die DDR wirklich prägend gewesen, weil ich habe in meiner Wahrnehmung den Toni Polster noch nie so emotional gesehen nach einem Spiel und während eines Spiels. Weil es davor, also das muss man wissen, davor hat es eine, aus heutiger Sicht würde man sagen, doch eine Negativkampagne gegeben mit vielen Fragestellungen. Du bist als Person, als Spieler in Frage gestellt worden im Nationalteam. Ist sowas auch, also das war eine Befreiung, oder? Ist das auch ein Antrieb, wenn man so runtergeschrieben wird, dass man erst recht schaut,
ja, es ist eine besondere Gabe, Ärger in Energie zu verwandeln. das, diese Eigenschaft hat mir der liebe Gott Gott sei Dank mitgegeben. Und wir wissen ja alle, es gibt so Rampensäue, die sind halt dann da, wenn es um was geht. Ja. Und das war ich immer. Ich war beim Training nie so gut wie beim Match. Warum? Weil ich meine Mitspieler nie so attackieren konnte wie die Gegner.
Oder braucht es einen Trainer dazu, oder der das jetzt erkennt? Weil wenn du heute in einem Training nicht alles gibst, dann das Erste, was der Trainer fragt, ist, was ist mit dir?
Das heißt ja nicht, dass ich herumgestanden wäre beim Training, sondern ich habe natürlich anders Fußball gespielt im Training wie im Match. Beim Match war mir der Gegenspieler mehr oder weniger egal. Nicht? Also auch mit aller Fairness und mit dem Respekt, den man haben muss, den haben sollte, aber ich bin sicherlich auch an Kopfball anders gesprungen beim Match wie im Training. Nicht? Und trotzdem, aber es ist mein Schicksal, dass man mir nie was zugetraut hat und teilweise auch noch immer nichts zutraut. Und wenn
in
du
Österreich.
Heute in Österreich, in Österreich, vor allem in Österreich, also ich rede über Österreich. Im Ausland ist es nicht so. Aber wenn du heute wem sprichst auf der Straße und sagst, ohne Ball ist ein Trainer, sagen die, ja, der trainiert Viktoria, aber ich bin bei den LASK-Amateuren Meister geworden, aufgestiegen mit den LASK-Amateuren, dann bin ich zu Viktoria, bin zweimal Meister mit der Viktoria geworden. Wir haben zweimal im Pokal gewonnen, wir waren viermal im Finale. Also ich habe als Trainer auch schon viel gewonnen, aber trotzdem scheint mir in diesem Land auch niemand zuzutrauen, Bundesliga-Trainer oder Nationaltrainer zu werden. Und ich habe mich an das mittlerweile schon gewöhnt. Und habe es aus dem einen Grund nie bereut, nach Österreich zurückgegangen zu sein, weil meine Eltern nicht jünger geworden sind und ich, Gott sei Dank, meine Mama ist leider schon gestorben, meine Mama noch lange begleiten konnte. Und mein Papa ist mittlerweile im 83. Jahr und auch meinen Papa noch begleiten durfte. Deswegen habe ich es nicht bereut, aber eigentlich sportlich hätte ich müssen im Ausland bleiben.
Das heißt, das war eigentlich eine persönliche Entscheidung von dir, dass du jetzt nicht sagst, okay, ich gehe nach Deutschland, Familienentscheidung.
Familienmensch immer gewesen.
Nach Deutschland
jetzt? Nein, also das war von dir aus jetzt eine Familienentscheidung oder familiäre Entscheidung, dass du sagst, okay, ich bleib da in Österreich. Arbeit zum Beispiel mit der Viktoria, wo sie jetzt.
Nein, ich bin ja nach Österreich gekommen, weil mich die Austria verpflichtet hat. Ja. Deswegen bin ich gekommen. Habe mir auch eingebildet, dass es vielleicht möglich ist, mit einem Frank Stonach, der ein bisschen, so hatte ich gehofft, dazugelernt hat, aus seinen Fehlern der Vergangenheit, dass man mit ihm konstruktiv arbeiten kann. Leider war das nicht möglich. Und deswegen bin ich gekommen und dann bin ich geblieben. Also, habe ich gesagt, auch das war vielleicht keine glückliche Entscheidung, aber eine gute Entscheidung, um auch meine Eltern nochmal, die ja nichts von ihrem Sohn gehabt haben, weil ich war ja 20 Jahre lang weg. Nicht?
Wie alt warst du, wie du nach Italien gewechselt bist? Das war ja
mit 23 bin ich weg.
Torino, oder?
Bin mit
Torino Calcio.
AC Torino.
Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich zurückgekommen bin, aber mit über 40 bin ich zurückgekommen. Also ich war fast 20 Jahre im Ausland. Und von daher war es eine gute Entscheidung, weil ich meine Eltern nochmal begleiten konnte.
Ja. Hast du, wenn wir jetzt über Familie reden, du hast einen Sohn
und eine Tochter.
Und deine Tochter. Hast du zu denen auch so ein enges Verhältnis, wie du zu deinen eigenen Eltern hast?
Ja, von doch.
Denen man sehr, von denen hört man nichts. Also, hältst du die absichtlich im Hintergrund?
Nein, oder das eigentlich nicht, aber... Aber meine Kinder sollen sich eigenständig entwickeln und sollen ihren eigenen Weg gehen, aber ich halte sie jetzt nicht versteckt, ab und zu tauchen schon mal auf und wir haben ein sehr gutes Verhältnis, Gott sei Dank.
Kommen die auch zuschauen manchmal?
Ja, doch. Ja, doch.
Ja. Also ich finde ja, dass es jetzt hauptsächlich halt im Internet, was man so mitkriegt, was jetzt die Fans oder die Leute sagen, ja, der ist jetzt nur bei der Wiener Viktoria und dabei findet, also das klingt so, als wie, ja, der Polster, der ist jetzt kein Bundesliga-Trainer und somit quasi gescheitert oder was auch immer, aber ich finde, das ist gar nicht so. Also ich bin da zur Viktoria gegangen Das schaut aus, als wenn es funktionieren würde. Die Theke da drinnen, die Kantine sucht ihresgleichen. Das ist unglaublich. Kosak, warst du in der Kantine?
Na sicher, drin? Das ist das Erste, wo ich hingehe.
Ja, Wahnsinn. Nein, aber ich finde, das ist ja eine sehr schöne Aufgabe, wenn man da arbeiten kann, oder? Also ich sehe das jetzt nicht so als Abstieg.
Weil solider, gesettelter Verein, oder?
Ja, das ist ja kein... Ich sehe das auch nicht als Gegenteil. Es ist ein toller Club. Ich muss das ja nicht machen. Ich mache das, weil ich es gern mache. Ja.
Wie viel da seid ihr gerade?
Ich habe jetzt erst eine Runde gespielt.
Ach so, okay.
Wir haben Gott sei Dank das erste Spiel gewonnen am Morgen.
1-0, oder?
Morgen ist das zweite Spiel.
Okay. Gegen?
Gegen Slovan, HC. Mhm. Und es ist ein total respektvoller Umgang hier. Wir haben einen tollen Vorstand, wir halten alle zusammen. Wir gehen füreinander durchs Feuer und deswegen bin ich schon so lange da.
Hans Arsenovic, oder? Ist der Chef.
Arsenovic
ist
auch da bei uns. Ja. Nein, ist nicht der nein. Chef. Der Obmann ist der Chef, der Roman Zeisel und uns verbindet eine Freundschaft und
ist
die
das
Lust.
Der von
unser Präsident ist Roman Gregory von Alkbottl.
Ja, der von Alkbottl, genau.
Aber der Obmann ist der Roman Zeisel, der hier die Geschäfte führt und wir haben ein tolles Verhältnis und deswegen bin ich so lange da, wäre es anders, wäre ich.
Das ist der mit dem Lied Autobus, oder?
Da gibt es viele fragwürdige
Es ist aber das, oder? Das Hummel.
Ja,
ich war in meiner sehr, sehr frühen Jugend in einem Jungscharlager, kein Scheiß, in Lamm oben. Und weil wir dort waren halt sehr religiöse Betreuer, also da war halt ein Pfarrer mit und so irgendeine Ordensbrüder halt. Und wir haben, um die zu ärgern, die ganze Zeit Alkbottl gesungen. Wir haben es aber nicht verstanden, warum das die so ärgert. Wir haben es einfach nur gesungen. 50 Kinder sind dort gesessen und haben halt Autobus gesungen. Und keiner hat gewusst, was eigentlich los ist.
Du, und triffst du in der Wiener Liga auch auf Kollegen aus der Vergangenheit? Also es ist ja, das ist ja auch so ein österreichisches Phänomen, dass erfolgreiche Spieler sehr oft versuchen, ins Trainergeschäft einzusteigen. Und jetzt irgendwie in den letzten 10, 15, 20 Jahren sich doch, kann man sagen, das sehr ausgedünnt hat. Also die früher irgendwie die coolen Hunde waren, jetzt auch so der Ogres und diese Typen, die auch noch einen Schmäh gehabt haben, die, habe ich gehört, soll in der einen oder anderen Halbzeitpause geraucht worden sein und so. Also die Schmähbrüder sich als Trainer wiederfinden, aber eher nicht auf dem Bundesliga-Level. Hast du in deiner Liga, ich weiß, du hast nicht nachgeschaut, gibt es in deiner Liga sozusagen Freunde von früher?
Ja, natürlich gibt es. Ja. Also, Manfred Kern hat Rapid Oberla trainiert, ja. Attila Sekaloglu hat Liesing trainiert, also immer wieder laufen die Viertelfrauen.
Der Sekaloglu war super, auch ein Australier.
Das ist alles vor meiner Zeit, ich bin erst 32, ich müsste vorsichtig sein.
Franz Viertel trainiert bei der Post, Günter Demel, Ex-Sportclub-Spieler, ist dort bei der Post, Obmann. Also es gibt einige Trainer, wir alle können in der Bundesliga arbeiten, es sind einige Trainer in unserer Liga, in Unterhaus.
So groß ist auch wieder nicht.
Ja. Ist ja quasi sowas wie eine Legendenliga.
Also. Ja, wir waren ja schon in der Regionalliga auf Duelle mit Andi Ogris. Auch das hat schon gegeben. Also.
Ist das wenn ihr aufsteigt, seid ihr Regionalliga, oder?
Ja. Ist das das Ziel? Also.
Ja, also unser Ziel ist es immer, wir wollen immer gewinnen. Deswegen macht man auch Sport. Und da unterscheiden wir uns von einigen Vereinen, die sagen, wir wollen nicht mehr. Nicht aussteigen wie in der Liga, das reicht uns. Uns reicht es nicht, wir wollen immer gewinnen. Wir sind sehr ambitioniert. Nicht nur im sozialen Bereich, sondern auch im sportlichen Bereich.
Müsstet ihr da Platz wechseln, wenn ihr in der Regionalliga spielt? Oder wird das auf dem auch noch gehen?
Wir können da spielen, ja. Der ist zugelassen.
Du kannst jetzt wahrscheinlich sogar in der zweiten Liga spielen.
Ja, wir haben schon tolle Spiele erlebt. Ja. Wir haben im Pokal Kapfenberg hier ausgeschalten.
Wie viele Zuschauer habt ihr da ungefähr?
Naja, es kommt nicht mehr darauf an, welchen Platz wir belegen. Nicht? Wenn wir ganz vorne dabei sind, kommen mehr, aber wir haben da schon mal 1200 Leute auch gehabt. Aber im Durchschnitt kommen 200, 250.
Ja. Okay, ja. Wir haben, jeder Gast eigentlich hat bis jetzt einen Preis gewonnen, gell, irgendwann einmal in seinem Leben. Auch der Toni Polster. Also du warst halt, in diesen Jahren, habe ich mir aufgeschrieben, wurde Toni Polster auch jeweils österreichischer Torschützenkönig. Also immer wenn du einen Meistertitel geholt hast quasi, warst du da jedes Mal Torschützenkönig, oder?
Nein, eigentlich nicht.
Also echt nicht? 1984, 85, 86, österreichischer Cupsieger, 86 und Deutsch, da steht dann sogar auf deiner Homepage, glaube ich.
Kann das sein? Episode fällt mir dazu ein, es war glaube ich mein letztes Jahr in Österreich. Damals habe ich 39 Tore gemacht, wir haben in der Grum gegen Sturm Graz gespielt und Rapid gespielt in Wien. Und wenn wir gewinnen, sind wir Meister. Mhm. Und es war dann so, dass es bis zur 87. 2:2 gestanden ist und dann Tibor Nilaschi ein Tor macht. Ein fantastisches Tor, nie und nimmer abseits. Naja, so lustig habe ich das nicht empfunden damals. Naja, war dann so, dass der Schiedsrichter Brunnmeier auch das Tor gegeben hat und wir wähnten uns schon 3 Minuten vor Schluss als Meister. Dann hat leider der Linienrichter die Fahne gehoben, kein Mensch weiß warum. Und wir haben den Meistertitel damals verloren.
Okay.
Also, und da habe ich 39 Tore gemacht und da bin ich dann einmal ins Ausland gegangen. Also da wurden wir Vizemeister in Rapid.
Aber da war ja auch, oder täusche ich mich das, da gab es ja, das war die Zeit, wo der europäische Torschützenkönig, dieser goldene Schuh, den du glaube ich auch mal
den gewonnen hast Schuh oder so,
gewonnen. Der bronzenen Schuh. Und da gab es diesen merkwürdigen Vorfall, dass dann auf einmal irgendein Rumäne oder ein Bulgare da
nachträglich ist er dir verliehen
im letzten war, Spiel, weiß ich nicht, 17 Tore geschossen hat oder so.
Also es ist relativ, diese Geschichte ist relativ kurios, weil ich habe ein Jahr vorher den bronzenen Schuh gewonnen für den drittbesten Torjäger Europas. Ein Jahr später habe ich Gold schon in den Händen gehabt und ich sagte, Herr Rumäne, du in den letzten 4 Spielen, glaube ich, 2 Tore geschossen. Hat ihn mir dann noch entrissen und da hat jeder natürlich gewusst, dass in einer seriösen Liga kannst du keine 20 Tore schießen in 4 Spielen. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, also den goldenen, den silbernen Schuh damals
nicht
anzunehmen, weil das aufgelegter Betrug ist. Dann hat man mir den silbernen nach Hause geschickt. Das habe ich damals nicht in Paris diese Ehrung entgegengenommen. Mhm. Und Jahre später hat man das dann als Betrug anerkannt, des Regimes Ceausescu in Rumänien. Mhm. Und man hat mir im Nachhinein dann den goldenen gegeben. Also heute
und den hast du denn
alle
noch?
3 Schuhe ja, bei mir.
Das heißt, du hast du eine Pokalvitrine daheim oder wie kann man sich das vorstellen? Wo steht der goldene Schuh?
Die stehen in meinem Freizeitraum zu Hause. Und wie du weißt, habe ich viele Auszeichnungen bekommen, nicht nur Fußballer des Jahres, Sportler des Jahres und Tor des Monats und so weiter. Und die stehen alle wohlbehütet bei mir daheim im Freizeitraum.
Die jüngste Auszeichnung war ja das Verdienstzeichen, das Goldene des Landes Wien. Das hast du jetzt 2018 gerade gekriegt.
Cool. Vom Häupl?
Von Mailand Bocconi.
Okay.
Von der Stadt Wien. Ja.
Aber wie kommen Sie jetzt 2018 auf die Idee? Also jetzt, wo eigentlich, wo. Nein, ich meine. Aber es ist schon lange jetzt.
Bin
noch
ich davor schon gefahren. Da kriegt man einen.
Wir werden das investigieren.
Ja, genau.
Da kriegt man einen Brief. Und wird gefragt, ob man das annehmen möchte.
Okay.
Und wenn du das möchtest, dann einigt man sich über das Prozedere, wie viele Leute du einladen darfst und so weiter.
Also da wird man gefragt.
Ist ein bisschen also ich finde halt einfach schön, dass du das gekriegt hast und das ist auch sicher nicht unverdient, aber eigentlich kehrt ja so ein Zeichen dann in diese Zeit, wo du einfach die erfolgreichste Zeit gehabt hast.
Ja, aber das ist das.
Deswegen habe ich mich jetzt noch gewundert, okay, 2018. Und
ja, das siehst du nicht, vielleicht auch nicht so ganz richtig, weil ich bin ja trotzdem ein Aushängeschild Österreichs oder Wiens, meiner Heimatstadt.
Ja.
Und habe auch Wien im Ausland vertreten und tue das immer noch. Es kommen ja auch viele Deutsche nach Wien und schauen sich das an, auch vielleicht
kommen sie daher zur Wiener Viktoria?
Es gibt auch viele, viele Deutsche, die hier zur Viktoria kommen und sich ein Spiel anschauen. Und das kombinieren mit einem Besuch in der Staatsoper, mit einem Besuch bei Austria, bei Rapid. Also auch das kommt öfters vor. Ja.
Also ich meine, es ist jetzt vielleicht abwertend, aber es ist schon eine sichere Attraktion, wenn jetzt zum Beispiel ein Köln-Fan, der schon seit 30 Jahren Köln-Fan ist und von denen gibt es ja viele, der weiß sicher noch, wer du bist. Und wenn der dann herkommt, kannst du mir schon vorstellen. Kehrt eigentlich in Marco Polo.
Es gibt ja dann so Groundhoppers, heißt
ja,
es,
ja.
Die schauen sich so viele Spiele wie möglich an.
Ja.
Da gibt es auch, da gibt es Tausende davon.
Ja, die fahren in jedes Stadion auf jeden Platz. Ja. Ich habe ja irgendwo mal gelesen, zum Orden noch zurück, dass man, wenn man einen Orden kriegt, muss man unterschreiben, dass man, also natürlich nicht selber, aber wenn man stirbt, dass er zurückgegeben wird. Hast du auch irgendwas unterschreiben müssen? Also den darf man, deine Erben oder deine Kinder dürften diesen Orden nicht also tragen, also
das
sowieso.
Das ist mir komplett neu. Also
das ist vielleicht
nur bei Bundesorden. Habe ich nicht unterschreiben müssen.
Gut.
Da bin ich jetzt überfragt. Also das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. So,
für die jüngeren Hörer.
Ich weiß, dass man, wenn zum Beispiel mein ehemaliger Hauptschullehrer wollte die Schule in Donipolster Gesamtschule umtaufen lassen.
Okay.
Und das geht nicht. Da muss man
das
sterben.
Geht nicht. Da muss man sterben. Der Schwarzenegger, das Stadion geht, ne?
Fußballstadion geht.
Arnold Schwarzenegger Stadion ist gegangen. Haben sie jetzt auch wieder zurück umbenannt. Aber
in die UBC Arena? Nein, ja. Jetzt heißt es Merkur Arena, Entschuldigung.
Ja.
Merkur Arena. Das war die Auskunft, die damals mein Direktor bekommen hat.
Ja, Schule und Straßen kann sein, dass das nur erst geht, wenn du tot bist.
Ja, genau. Ja gut, dann hoffen wir, dass es noch ewig dauert, bis du...
Aber wir werden es dann sofort beantragen, oder?
Ja. Für die jüngeren Hörer, die noch immer nicht wissen, wer der Toni Polster ist... Der Toni Polster ist Rekordnationalspieler auf Platz 2. Nervt dir das, dass du eigentlich nur 8 Spiele hinterm Andi Herzog bist? Also wenn der Trainer jetzt 8-mal mehr berufen hat, also 9-mal eigentlich, dann wärst du auf Platz 1 gewesen?
Nein, das nervt mich überhaupt nicht. Das Wichtigste war für mich,
der ist aber jünger als du, oder?
Rekorde zu brechen, der ist jünger wie der Andi. Ja. Für mich war das Wichtigste, Torrekorde zu brechen und... Es ist doch ganz schön, wie viele Rekorde ich gebrochen habe für einen, dem man eh nie was zugetraut hat.
Weißt du, wie viele Tore du im Nationalteam geschossen hast?
44.
Und Andi Herzog nur 26.
Egal. Ja, ich kann mich erinnern an die Zeit, wo ihr im Ausland gespielt habt, da ist über jedes geschossene Tor berichtet worden in Ton und Bild. Also jeden Sonntagabendsport, wenn der Herzog oder der Polster ein Tor geschossen haben, dann hat es ihm ein verwaschenes Bild gegeben aus Sevilla.
Ja, für mich,
oder so.
Für mich war der Schritt nach Deutschland zu gehen ein sehr wichtiger, weil er dadurch in Österreich auch respektiert wurde. Vorher wurde er nur belächelt. Und dann hat man mir in Deutschland das nicht zugetraut und ich habe Rekorde gebrochen. In Deutschland, in Spanien.
Triple Back in Deutschland.
In Österreich. Das ist ja das, was unterm Strich das Schöne ist.
Statistiken, das ist die Währung, oder?
Lassen sich ja nicht betrügen. Und wenn ich heute schaue, was ich für Rekorde alle gebrochen habe, dann ist das so, dass mich das mit Stolz erfüllt. Keine Frage.
Mir sind noch, du hast 2006 und 2008 2 Musikalben rausgebracht. War das jetzt, 3 Jahre, war das jetzt was, wo du gesagt hast, okay, das probiere ich jetzt wirklich ernsthaft oder war es einfach eine Gaudi-Partie und das hat halt funktioniert? Weil es hat ja nicht so schlecht funktioniert, das muss mir mal.
Ah, das hat gut funktioniert.
Muss ich habe ja schaffen.
Wir mit diesen CDs Gold, Doppelgold und Platin gewonnen.
Das ist eigentlich ein Wahnsinn,
und,
oder?
Ja, es hat mir riesen Spaß gemacht, abgesehen jetzt von dem finanziellen Erfolg, der auch in Ordnung war, hat mir das riesen Spaß gemacht. Aber ich habe dann gesagt, nach der dritten, jetzt ist Schluss, weil ich niemand mehr in den Hintern kriechen möchte, dass er meine CDs spielt. Und dieses Gefühl habe ich in Österreich immer gehabt, dass man immer wieder knien muss, dass man ein gutes Produkt im Radio auch manchmal hört. Und da habe ich keinen Spaß dran mehr. Ich glaube, da ist mir die Lust auch vergangen, weil mir das alles nicht wert ist. Das bin ich nicht und das werde ich auch nie sein. Und wenn das dazugehört, dann sollen sie es machen, aber ich
aber
nicht.
Ohne dich. Trittst du noch auf heute gelegentlich?
Nein, gar nichts mehr.
Weil du nicht willst, oder?
Weil ich nicht will, ja. Also die Nachfrage, die wäre schon da gewesen, ja. Aber mittlerweile glaube ich schon seit
aber
interessant 10 Jahren ist, dauert die Pause, aber was die Zukunft bringt, aber im Moment ist das kein Thema.
Ich habe ein letztes Erlebnis über den Umgang mit Legenden, das vielleicht für Österreich auch bezeichnend ist. Ich war, wie der Toni Pfeffer seine Karriere beendet hat bei der Wiener Austria, war ich Austria-Mitglied und irgendwie ein bisschen am Rande involviert und habe damals gefragt, was denn die Austria zum Abschied von Toni Pfeffer vorhat. Da haben sie mich angeschaut und gesagt, ja, gibt es halt irgendeine Abschlussfeier und also für Vorstand und VIPs und so weiter. Aber konkret haben sie sich nichts überlegt. Und geendet hat es dann damit, dass ich im Namen der Fans einen notigen Zinnteller und Zinnbecher dem Toni Pfeffer zum Abschied überreichen musste, eine Rede halten musste dort, weil sich sonst niemand irgendwas überlegt hat. Also das ist eine kleine Geschichte, die wahrscheinlich auf ihn...
Kennst du den Rekordtorschützen der Wiener Austria aller Zeiten?
Also ich sage jetzt einmal Toni Polster, ich rate jetzt einmal. Weißt du das, oder?
Ich hatte keine Einladung zur Eröffnung.
Ja. Echt, nicht?
Von der Austria.
Naja, das ist leider... Ich weiß das, ich habe mich gewundert, weil es sind ja dort alle möglichen, also da ist einige alte Austria-Spieler so, aufmarschiert.
Dass ich jetzt dort traurig darüber bin, aber...
Ich finde es schade, als glühender Austrianer seit immer...
Ich denke, die Legenden hätten alle dort
Platz sein gehabt. Müssen. So ist es. Sehe ich auch so. Herzlichen Dank, Toni Polster, dass wir bei dir sein durften. Wir werden jetzt... dir noch ein bisschen beim Training zuschauen, also der Kampfmannschaft und dir beim Training zuschauen. Danke vielmals, dass du einen Tag vor diesem Podcast spontan zugesagt hast. Ich habe nicht glauben können, wie der Rosi das bestätigt hat, dass wir kommen dürfen. Danke vielmals, alles Gute für deine Zukunft.
Ich bedanke mich.
Ich sage auch danke. Noch ein kurzes Wort, bewertet uns auf iTunes, schickt uns schreibt uns ins Gästebuch www.rosi-und-kosi.at.
Aber diesmal nur positive Sachen.
Nur positive Sachen, keine Beschimpfungen mehr, nicht so viele. Ich sage danke fürs Zuhören und alles Liebe.
Alles Liebe, pfiat euch.